das Potenzial, was eine deutsche Bäckerei oder eine Bäckerausbildung bietet, weltweit ist schon echt ein Hammer.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt der unfassbar attraktive David Haas.
Hallo, ja, unfassbar attraktiv. Mehr, besser kann man mich nicht beschreiben, ja,
genau,
unfassbar.
Jeder hat ein Bild vor Auge.
Ja, total, klar.
Wir zwei haben, machen jetzt einen Podcast, auch einen Podcast, so wie viele andere auch.
Ja, genau.
Der Podcast läuft unter dem Thema Nachtschicht.
Unter dem Namen Nachtschicht,
genau. Richtig, ja. Unter dem Namen Nachtschicht. Das Thema des Podcasts ist Backen, Genuss. Wir geben euch Tipps und Tricks rund ums Backen.
Ja. Und haben ständig coole Gäste da, die einfach coole Sachen machen und darüber redet. Und
ja. Genau, also es wird immer Folge geben, wo wir einfach übers Backen schwätzen, wo wir einfach von unserem oder ich von meinem Wissen einfach ein bisschen was weitergeben.
Ich stelle mich mal kurz vor, ich denke, das macht am meisten Sinn, damit die Leute erstmal wissen, um was geht es hier eigentlich, was machen wir überhaupt und wer sind wir überhaupt?
Was bist du außer attraktiv?
Was bin ich außer attraktiv? Mein Name ist David Haas, ich bin tatsächlich auch gelernter Bäcker und habe nach meiner Bäckerausbildung noch 2 Jahre gearbeitet als Bäcker und habe dann aber irgendwie hat es mich dann so in die Medienbranche gezogen und habe mich dann entschlossen, noch eine Ausbildung als Fotograf zu machen und arbeite jetzt auch seit 12 Jahren tatsächlich schon als Fotograf und habe in Sulzdorf bei Schwäbisch Hall eine kleine Werbeagentur und bin aber seit neuestem auch wieder unfassbar begeisterter Hobbybäcker und so kamen mir zwei dann drauf zu sagen, ey, es wäre doch cool, wenn wir zwei doch ein bisschen darüber erzählen.
Auf jeden Fall. Ich habe da auch mega Bock drauf. Also dann stelle ich mich auch mal kurz vor. Mein Name ist Ingmar Grimmer, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich bin Bäcker, tatsächlich auch gelernt. Bäckermeister. Habe seit 2014 auch meine eigene Bäckerei mit meiner Frau zusammen in Untermünchheim, auch bei Schwäbisch Hall. Und genau, wir geben auch regelmäßig Backkurse und stelle einfach fest, dass es unheimlich viele Leute gibt, die gerne daheim backen, so das Backen ist das neue Kochen, so habe ich jetzt neulich mal gelesen. Also es gibt eine riesen Hobbybäcker-Szene und genau, von die sind einfach unsere Zielgruppe. Wir wollen einfach, wie gesagt, so Tipps und Tricks, einfach rund ums Backen, Thema Sauerteig, Thema, was muss ich beachten beim Teigkneten, beim Backen und so weiter. Und genau, und nebenher dann immer wieder auch Leute, die einfach für Genuss stehen, also ein Back-Genuss-Podcast.
Genau. Und jetzt die spannende Frage, die jedem auf der Lippe brennt. Woher zur Hölle kennen wir uns zwei und warum trauen wir zwei uns zu, sowas zu machen?
Ja, gute Frage. Also ich beantworte mal den ersten Teil, möchtest du nachher der zweite machen?
Ja, das Leichtere nimmst du, klar.
Logisch. Klar. Wir kennen uns tatsächlich aus der Berufsschule.
Ja.
Ist unglaubliche, fast schon 20 Jahre her.
Wahnsinn.
Als man an einem Septembermorgen in Künzelsau vor der gewerblichen Berufsschule standet und
ich mit weißem T-Shirt und lange
Haare. Lange Haare, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und Zigarette.
Nein, echt?
Ja, ja.
Oh Gott. Ja, stimmt, ja. Ja, okay.
Auf jeden Fall, wir haben zusammen praktisch die Schulbank gedrückt in der Bäckerausbildung. Haben jetzt neulich im Gespräch festgestellt, dass man da nicht so die enge Connection eigentlich noch zueinander hatte.
Das ist richtig, ja. Das ist durchaus richtig. Ich muss ja sagen, also ich meine, du warst durchaus der Musterschüler, du warst der Überflieger.
Richtig.
Richtig. Und ich war damals in der Ausbildung, ich meine, wie alt war man da? 16, 17?
16.
So, und ich war damit beschäftigt, cool zu sein. Und du warst damit beschäftigt, ein guter Bäcker zu werden. Und klar, also du hast mir aber auch tatsächlich gut durch meine Ausbildung geholfen, weil ich dann doch von dir mal abschreiben durfte, die Hausaufgaben.
Ja, richtig. Sag das mal an der Stelle, bitte.
Ja, und von deinem Berichtsheft. Und hat mir echt, das kann man so sagen, der Arsch gerettet in der Ausbildung. Das war echt gut. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. genau, und daher kennen wir uns tatsächlich von der Ausbildung her.
Richtig,
und
genau.
Und auf die Frage hin, warum mir zwei uns das zutrauert, das hier überhaupt zu machen, würde ich sagen, du bist fachlich super drauf. Ich bin Hobbybäcker und back da halt so ein bisschen und habe aber trotzdem noch glaube ich, schon ein bisschen Gespür für das ganze Handwerk. Und ich glaube, dass wir zwei uns da ganz, ganz gut ergänzen können. So.
Auf jeden Fall. Also wir haben vorher schon festgestellt, ich bringe das Fachliche mit.
Ja.
Und kann vielleicht die eine oder andere Frage beantworten. Und du bringst so das mit, also du bringst die Frage mit. Also du bringst genau, auch die, genau. Das, was beim Hobbybagger so daheim in der Küche die Herausforderungen sind, weil die kenne ich ja gar nicht so richtig.
Richtig,
das stelle ich immer wieder fest, auch in Backkurse,
ja.
Dass Leute einfach Fragen haben, wie mache ich das, wie mache ich das, gerade in Bezug auf die Schwierigkeiten, die man daheim eben hat. Mhm. Wo stelle ich meinen Teig hin, wenn er aufgehen soll?
Ja.
Kleine Anekdote, unser Berufsschullehrer,
der Herr
Schramm. Herr Schramm, falls Sie zuhören, herzliche Grüße.
An dieser Stelle auf jeden Fall, ja.
Der hat mal in der Facebook-Gruppe gepostet, er stellt seinen Teig oder sein, irgendwie seinen Sauerteig, glaube ich, auf der WLAN-Router, weil der warm ist.
Nein.
Doch, ohne Spaß.
Aber gibt er so viel Wärme ab, damit der Teig...
Ja, offensichtlich genau die richtige Temperatur.
Echt?
Ja.
Also ich habe kürzlich mal gelesen, dass man einfach in den Ofen stellen soll und das Licht
anmachen. Ja, genau.
Und das müsste ja eigentlich auch schon reichen. Aber krass, ja. Also WLAN-Router wäre jetzt so auch nicht drauf
gekommen. Und das sind halt so Herausforderungen, mit denen wir in der Bäckerei jetzt ehrlich gesagt wenig zu tun haben. Ich komme oft durch Backhose erst auf die Probleme, die es daheim eben so gibt und die Herausforderungen.
Und da bin ich als großer Failbäcker natürlich prädestiniert, weil ich mache uns nichts vor, ich ziehe schon endlich mal was aus dem Ofen, wo einfach nichts wird. Und von dem her
habe ich die Frage. Ja. Das wundert mich jetzt total, weil auf deine Instagram-Fotos sieht ja immer alles mega perfekt aus.
Aber deshalb bin ich auch Fotograf. Erzähl doch mal du, wie dein Werdegang war. Du hast das fachliche Wissen und ich denke, das
genau.
ist schon interessant, wie denn das alles zustande kam.
Genau, also ich bin also ganz klassisch in die Bäckerlehre gegangen, wie wir gerade schon festgestellt haben. Konnte da schon verkürzen, will jetzt nicht zu sehr betonen, aber durch gute Leistungen. Eben dann ein halbes Jahr verkürzen tatsächlich und bin dann nach einem Gesellejahr.
Ich muss da kurz reingehen, das halbe Jahr, wo du dann nicht mehr da warst, musste ich meinen Bericht selber schreiben. Man konnte nicht mehr von dir abschreiben, das war echt hart, muss man damals sagen. Egal.
Harte Zeit für dich?
Harte Zeit, ja, wirklich.
Nee, ich bin dann tatsächlich nach einem Gesellejahr schon auf die Meisterschule gegangen mit damals 18, stimmt das? Wahnsinn.
Ja, du warst relativ jung, ja?
Ja, mit 18.
Und da müssen wir jetzt auch nochmal
geschwind. Nee, mit 19.
Da müssen wir jetzt nochmal reingehen. Also wir waren zusammen in der Berufsschule.
Genau.
Ich habe in einer anderen Bäckerei gelernt wie du.
Genau.
Und ich habe dann den Betrieb gewechselt und bin zu dem Betrieb, wo du gelernt hast und wo du dann als Bäcker gearbeitet hast.
Meine Begeisterung hat sich erstmal in Grenzen gehalten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Muss man ganz klar sagen, wie du mir aber erst Monate später gesagt hast. Die Stimmung war tatsächlich anfangs ein bisschen kühl, so. Ich glaube, du hast echt gedacht, so, oh nee, der jetzt echt. Aber dann haben wir uns tatsächlich in der Zeit ganz gut angefreundet und da Monate später hast du gesagt, dass sich die Begeisterung für mich relativ in Grenze gehalten hat. War wenigstens ehrlich. Aber ich glaube, wir haben uns da damals dann wirklich 2 Jahre zusammengearbeitet, oder knapp 2 Jahre. Mhm. Und das war echt eine echt coole Zeit.
Ja, war eine mega Zeit, mega prägende Zeit. Genau, ich bin dann zwischendurch auf die Meisterschule.
Genau, ja.
2007, für 7 Monate und kam dann zurück als frisch gebackener Jungmeister und habe dann tatsächlich auch schon mit 19 dort die Backstubeleitung übernommen, was nicht immer ganz einfach war.
Ja, richtig.
Weil ich quasi vom Azubi bis zum Meister dann im gleichen Betrieb war.
Ja.
Und habe gedacht, jetzt weiß ich alles, jetzt kann ich alles. Habe dann in dem gleichen Betrieb ja meine Frau Tanja kennengelernt, die Azubine bei uns war, auch Bäckerin gelernt hat.
Stimmt, ja.
Und genau, eigentlich auf ihr Drängen hin, mehr oder weniger, sind wir dann weg. Wolltet einfach mal raus ins Ausland, waren dann frisch verheiratet auch.
Ach, der Anreiz kam von der Tanja, dann ins Ausland zu gehen?
Ja, eigentlich echt? Schon.
Okay,
ja.
Krass.
Tanja ist auf dem Bauernhof aufgewachsen und
wollte einfach mal raus, wollte irgendwie mal was die Welt ein bisschen sehen. Und dann sind wir immerhin bis Kreta gekommen.
Ist zwar nicht ganz die Welt, aber genau. Und haben dann ein Jahr
nah dran.
Ein Jahr auf Kreta gearbeitet in der Bäckerei, was total spannend war.
Ja.
Und einfach auch zu erleben, dass es auch andere Länder gibt, wo die Kultur und die Tradition des Backens, das ist ja so ein Jahrhunderte, Jahrtausende altes Handwerk, auch sehr hoch ist. Wir Deutsche denken ja immer so, die deutsche Brotkultur ist so weltweit einzigartig, ist sie auch. Aber es gibt schon auch andere Kulturen, die nicht schlechter sind, aber halt einfach anders. Klar, das griechische Brot ist jetzt nicht so das, was wir uns einfach unter einem Brot vorstellen, aber die sind auch sehr stolz auf verschiedene sehr traditionelle Produkte und das war schon mega spannend.
Okay, und da warst du dann ein Jahr letztendlich, gell? Okay?
Genau, also wir waren ein Jahr in dieser Bäckerei. Ich habe dann zum Schluss da auch die Produktion geleitet und das war schon war
cool. Du sprichst auch Griechisch.
Ja, ich habe jetzt gehofft, dass du das nicht ansprichst. Ich spreche tatsächlich noch ein bisschen Griechisch, aber wirklich, also Ligo Ligo sagt man in Griechisch. Also
Ligo Ligo?
Ein bisschen.
Okay.
Bisschen.
Ligo Ligo, oh, das kann ich mir merken, das ist gut.
Ligo Ligo. Ja. Also ja. Ich verstehe schon noch ein bisschen was.
Okay,
Ich verstehe besser, wie ich spreche, das ist ja immer so bei Fremdsprache. Ja. Das ist immer ganz witzig, wenn man beim Griechischen essen geht und die schwätzen ja auch so laut miteinander und man denkt ja immer, die schreit sich an. Ja. Also wir sind am Anfang erschrocken, wenn unser Chef irgendwie mit so Behörde telefoniert hat, dass man da die Arbeitsgenehmigung und so oder was man da alles braucht hat. Dann hat man immer das Gefühl gehabt, da schreit die an am Telefon. Aber das, mit der Zeit habe ich gemerkt, die schwätzen halt einfach so. Die Südländer halt.
Ja gut, die Italiener sind ja auch so.
Ja, ja, genau.
Da hast du ja auch das Gefühl. Ich habe gestern Pizza geholt abends. Denkst du ja auch, wenn der mit dem Koch hinterspricht, die brüllen sich an, die haben gerade den größten Streit, aber nein, das ist nicht so, die redet halt so miteinander. Ja,
ja und im Griechischen heißt ja, also Tschüss heißt Yasu, also Tschüss und Hallo heißt Yasu und die Abkürzung ist Ja. Und dann hat er immer am Ende an seinem Handy immer Ja, Ja, Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist voll, aber das heißt einfach Tschüss. Also Ciao, Ciao, so mehr oder weniger.
Ach, krass, war, okay, witzig. Ja.
Genau, also kleiner Exkurs ins Griechische.
Witzig, ich glaube aber genau dazu sollte mir mal wirklich eine separate Folge machen, wie deine Zeit in Griechenland in der Bäckerei war. Und schon allein, wie ihr da hinkommen seid, ihr seid da mit dem Auto hingefahren.
Richtig.
Was ja echt
eine Seat Aufgabe Leon. Ist.
Wie lange war du unterwegs? 2 Tage.
Wir sind montags los und waren mittwochs dort, genau. Also von Montagmorgen bis Mittwochmorgen.
Und da muss ich noch schon reingehen.
Weißt du noch, die Abschiedsparty war auch geil.
Die war mega. Die war in Schöneberg.
Griechischer Wein.
In Schöneberg oben war die, gell?
Genau.
Das war cool, ja. Ja, stimmt. Und da müssen wir noch kurz reingehen. Dadurch, dass wir eigentlich in der Bäckerausbildung noch relativ nicht so cool miteinander waren, kam es so weit, dass ich sogar euch zwei in Kreta für 2 Wochen besucht habe und auf eurer unfassbar unbequeme Couch geschlafen habe. Und ich war echt, die hatte so Streifen.
Die rote Couch hat mir so schöne Streifen.
Ja, und die hatte so
Rille halt.
So Rille halt, genau. Und ich hatte überall am nächsten Morgen.
So Schießer Feinrippenmuster.
Genau, so Schießer Feinrippenmuster. Und ich hatte die Abdrücke voll überall auf meiner Haut.
Auf jeden Fall.
Das war so gut. Ja, also war echt schön.
Ja, und dein Sonnenbrand nicht zu vergessen.
Mein Sonnenbrand war legendär auf jeden Fall.
Da muss ich kurz reingehen, aber wenn das nichts mit Bagger zu tun hat, aber der David ist gelandet und wir haben neulich wieder zuerst drüber geschwätzt.
Ja.
Er war hundemüde, weil er irgendwie, glaube ich, nachts geflogen ist.
Genau,
und legt sich an der Strand zum Pennen. Und sagt noch, ich brauche keine Sonnencreme, gell, und wacht auf, knallrot wie ein Krebs. Da haben wir Fotos gemacht mit der Tomate, da warst du mehr rot wie die Tomate.
Auf jeden Fall, ja. Und ich dachte immer, ich hatte wirklich bis dahin nie einen Sonnenbrand und ich dachte, ich kriege keinen Sonnenbrand. So völlig, wie alt war ich da? Schon älter.
2010 war das.
22, ja, so. 23, ja. Da, aber so dumm wie ich war, dachte, nein, das geht schon klar. Und das Schlimme war, ihr habt noch eine Woche gearbeitet und dann sind wir eine Woche über die Insel gefahren.
Ach ja, richtig. Wir hatten dann auch Urlaub, ja.
Ja, und ich konnte mich nicht mal anschnallen. Oder ich konnte mich schon, aber ich musste den Anschnallgurt immer so von mir weghalten, weil das so wehgetan hat. Das war unfassbar.
Ja, also die Sonne am Mittelmeer ist anders wie hier. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall.
Das weiß ich auf jeden Fall. Aber da, denke ich, gehen wir auf jeden Fall rein. Und die Bäckerei, die ihr damals, in der ihr damals gearbeitet habt, die war wunderschön. Also mitten in der Stadt. Heraklion, gell?
Okay. Genau, also in der Hauptstadt Heraklion. Das war richtig schön, das war richtig sehr, sehr stilvoll alles. Ja. Also nicht irgendwie jetzt nur eine Klitsche oder so, sondern das war wirklich sehr hochwertig auch. Und mir durfte da halt auch deutsches Brot machen, Butterkuchen, Brezeln sogar. Also wer mal nach 2010 in Heraklion war und hat in einer Bäckerei Brezeln entdeckt, die waren von uns, eingeführt und die haben das dann auch weitergemacht.
Okay.
Die Bäckerei gibt es zwar heute leider nicht mehr, die musste jetzt, war schon schwierig, aufgrund der ganzen Griechenland ist halt auch schwierig. Und dann anfangs Corona mit den ganzen Einschränkungen und dann war einfach in der Stadt nichts mehr los und dann haben sie die Bäckerei auch geschlossen dann.
Ja, ja.
Aber genau.
Kam die Sache, die deutsche Backware in Griechenland gut an?
Ja, jein. Ja? Also es waren nicht die riesen Reiser. Es gab, also erstens mal gibt es einige Deutsche, die dort unterleben.
Okay.
Also oft Rentner, die einfach so ihren Lebensabend da verbringen, was ich gar nicht wusste, aber es gibt wirklich nicht wenig. Die sind dann einfach schon gekommen, natürlich, und waren froh, dass sie deutsches Brot endlich mal wieder essen konntet. Und auch der ein oder andere Grieche fand es gut, aber es war jetzt nicht so, dass man da jetzt jeden Tag die Massen irgendwie verkauft hat.
Ja gut, aber schon mal. Aber dein Chef war ja auch halb genau, Viertel, also Viertel
nee, Deutsche. Halb.
Deutsche, okay, ja.
Genau, also sein Vater war Grieche und seine Mutter Deutsche.
Okay.
Oder
okay.
Ist Deutscher, ja. Und der Vater war eben Bäcker aus Leidenschaft, okay. Aber halt Grieche, also ja. Griechischer Bäcker. Ja. Und er war BWLer letztendlich dann mein Chef. Ah, also okay. Er war zwar Deutscher, aber ja. Konnte halt nicht backen und das war halt die Kombi. Und sie wusste, in Deutschland gibt es gutes Brot und haben das dann einfach gesucht. Und das Coole ist ja als Bäcker, also falls jemand zuhört, dass ich überlegt, eine Bäckerausbildung zu machen, das Coole als Bäcker, als deutscher Bäcker kannst du eigentlich überall auf der Welt arbeiten.
Das stimmt.
Du kannst auf Kreuzfahrtschiffe arbeiten, ja. Du kannst überall. Also ich kenne welche, die dann nach Australien, Neuseeland einfach gegangen sind. Und das ist halt einfach cool.
Also ich bin ja jetzt echt schon viel in der Welt rumgekommen tatsächlich. Ich glaube ein bisschen mehr wie du. Als du, Entschuldigung, Schwabe-Killer. Ja, wir sind beides Schwaben, das kam jetzt gerade raus, Entschuldigung.
Ich glaube, das hat man schon rausgekriegt.
Ich glaube, das hört man raus, ja. Kann man nicht verstecken. Aber egal, wo ich bisher auf der Welt war, ob es in Kanada war, Australien, in Singapur, selbst in Indien, ich habe immer eine deutsche Bäckerei irgendwo gesehen. Mhm. Und das ist schon wirklich spannend. Also das Potenzial, was eine deutsche Bäckerei oder eine Bäckerausbildung bietet, weltweit ist schon echt ein Hammer. Also wirklich beeindruckend auch, muss man ganz klar sagen.
Definitiv. Auch auf Kreta gab es ja, also wir waren ja keine deutsche Bäckerei, wo wir geschafft haben.
Ja.
Aber auf Kreta gab es eine richtige deutsche Bäckerei.
Ja.
Also die Qualität war zwar durchschnittlich, aber
ja gut.
Ja, German Pretzels oder so, das ist schon ein Begriff. Oder weltweit ja, bekannt, auch Brot. Ja. Und genau.
Und dann noch guten Nutella drauf und alles ist so. Die Frage müssen wir auch noch klären, ob mit Butter oder ohne.
Mit.
Aber was?
Mit.
Nein.
Doch.
Dein Ernst?
Ja.
Mit Butter?
Ja.
Nutella?
Ja.
Okay.
Tanja schimpft zwar immer, aber und mir tut es auch nicht gut, aber wenn Nutella, dann mit. Ich esse nicht mehr so viel Nutella wie früher zum Glück.
Ich auch nicht, ja.
Aber wenn, dann mit.
Aber gut, die allgemeine Frage ist ja zum ersten Mal, zum ersten Laugengebäck mit Nutella.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Da sind wir uns einig.
Ja. Mein Vater hat gesagt, das ist pervers.
Ich kenne wirklich viele Leute, die sagen, das macht man nicht.
Aber für mich war das eigentlich nie ein Thema früher. Ich weiß gar nicht, was das Problem war. Ja, aber es betrifft immer wieder Leute, die sagen, das ist total schräg. Aber weißt du, mein Vater hat gesagt, das ist pervers und hat dann Käse mit Marmelade gegessen. Was ich inzwischen auch mache, aber.
Dein Ernst?
Kind, echt? Ja, logisch. Als Kind denkst du ja, ich darf kein Laugenweckle aufs kein Nutella aufs Laugenweckle und er isst Käse mit Marmelade.
Krass, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob du wirklich der Richtige für den Genuss-Podcast bist. Okay, also Butter und Nutella,
Doch, das sind Kindheitserinnerungen bei mir.
Ich glaube, da müssen wir mal drüber abstimmen lassen. So.
Ja, das können wir machen. Ja.
Wenn wir irgendwann mal wirklich eine große Hörerschaft haben, vielleicht, dann lassen wir die mal drüber abstimmen, ob denn mit oder ohne Butter. Also, und. Ja gut, Käse mit so einer Fruchtmarmelade kann ich mir schon auch vorstellen. Ja. Das ist mit Sicherheit schon cool.
Du, das machen wir jetzt seit ein paar Wochen bei uns in der Bäckerei.
Okay.
Laugenknoten mit Brie-Käse und selber gekochter Himbeermarmelade. Ich wollte das einfach jetzt mal im Sortiment haben und das gibt viele, die das essen.
Echt?
Ja.
Also, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo frühstücke wäre, würde ich mir das, glaube ich, so nie machen. Aber gut, ja.
Doch, ich habe das echt auch für mich entdeckt. Also.
Jedem das seine. Dann kam ich zurück aus Kreta und dann?
Genau, dann kam ich zurück aus Kreta. Und dann sind Tanja und ich nach Herreberg gezogen, zu Jochen Bayer. Ich denke, das ist dem einen oder anderen auch ein Begriff.
Ein Rockstar.
Ein Rockstar in der Backszene.
Ja, voll.
Weltbäcker des Jahres 2018. Nee, wirklich ein ganz, ganz toller Mann, ganz toller Bäcker. Da habe ich sehr viel gelernt, nicht nur das Fachliche, auch fachlich, aber auch menschlich, so was Betriebsführung angeht, was einfach Marketing auch angeht. Ich bin ein sehr ausgefuchster Marketingmensch.
Ja. Da war ja auch damals, da war ja die Bäckerei noch hinterm, also im Stammhaus.
Genau.
Die haben ja jetzt auch eine wahnsinnig neue Produktion aufgebaut, gell?
Also
eine tolle Bäckerei.
Wahnsinns Wachstum hingelegt. Also als ich dort war, hatte Jochen, glaube ich, die Bäckerei so 10 Jahre von seinen Eltern übernommen. Eine relativ normale Bäckerei, einfach so in der Altstadt von Herreberg.
Ja.
Und ein Wahnsinnswachstum, Entschuldigung, ein Wahnsinnswachstum hingelegt.
Ja.
Total beeindruckend für mich zu sehen. Also ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, als ich da zum Vorstellungsgespräch kam und der Lade hat mich schon erschlagen. Also ein wunderschöner Lade mit massig Ware drin und total viele Kunden auch. Und also war echt total beeindruckend. Das war so, mein erster Gedanke war, wenn ein Kunde hier reinkommt, dann geht er nie mehr zu Aldi.
Okay.
Also wirklich tolle Qualität auch. Und ich war da 2 Jahre und sie haben jetzt, ich glaube 2-3 Jahre, nachdem ich weg war, dann ein großes Backhaus gebaut, weil einfach der Platz einfach hinten und vorne nicht mehr gereicht hat. Also ich habe noch nie so viel Bäcker auf so kleinem Raum gesehen und überall war, unter jedem Tisch war irgendwie noch eine Maschine drunter geschoben, die man dann bei Bedarf vorzogen hat. Beim Broteischießen musste man irgendwie aufpassen, dass man, wenn man rückwärts läuft, quasi nicht irgendwo hängen bleibt.
Ja.
Das war schon echt spannend, die Zeit.
Also ich kenne die Backstube ja auch, weil ich habe da drin auch Hochzeitsfotos von dir gemacht.
Hochzeitsfotos von uns
da drin. Genau. Und mir ist auch die Hochzeitstorte, die der Jochen Bayer tatsächlich gemacht hat, noch echt in Erinnerung geblieben. Die war schon echt der Wahnsinn. Ja. Die war schon
siebenstöckig?
Ja.
Richtig gut, ja. Genau,
er war richtig
Ja,
und danach ging es gleich in die Selbstständigkeit. Nee, da war noch
dann war ich noch 10 Monate in einer ganz kleinen Biobäckerei hier in der Nähe von Schwäbisch Hall, wo ich mega viel gelernt habe, Bäckerei Schlötter. wo ich fachlich nochmal richtig viel gelernt habe. Und das war wirklich eine der ersten Bäckereien, wo ich gesehen habe, wo wirklich alles selber macht. Also gar nichts, keine, also wirklich aus den Rohstoffen, die jeder Kunde kennt, gebacken und total herzliche Leute, Roland und Sigi Schlötter.
Mega.
Die Bäckerei wiederum hat inzwischen einen Mitarbeiter von mir übernommen. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte.
Okay.
Genau, und dann ging es 2014 in die Selbstständigkeit. Wir haben einen ganz alten Familienbetrieb übernommen, wo es keinen Nachfolger gab. Der Betrieb besteht schon seit dem 18. Jahrhundert. Mhm. 6 Generationen vor uns in einer anderen Familie und aber dann keinen Nachfolger. Und genau. Und seitdem machen wir das Tag für Tag und mit aller Höhe und Tiefe und
und ich glaube, man kann schon mit Fug und Recht behaupten, ist sehr erfolgreich, oder? Also mit wie vielen Mitarbeitern hast du angefangen?
Ja, wir haben mit 6 Mitarbeitern angefangen tatsächlich und sind jetzt 37.
Das ist halt schon echt krass in 6 Jahre.
Ja, also wir sind jetzt quasi sieben Jahre. Und natürlich, wir arbeiten personalintensiv, das muss man dazu sagen. Klar. Also wir haben wirklich nur einen Laden und so ein Viertel vom Umsatz ungefähr machen wir mit Lieferungen von, wir beliefern verschiedene Wiederverkäufer, Dorfläden und auch ein bisschen Gastronomie.
Ja.
Und genau, dadurch, dass wir wirklich alles aus selber machen und viel mit frischem Obst, frischem Gemüse arbeiten, wir reiben den Käse selber. Also ich bin halt schon so ein Qualitätsfanatiker und das ist einfach personalintensiv.
Klar.
Und genau, und da läppert sich das dann relativ schnell zusammen, sagt man auf Schwäbisch. Also da
müssen es summiert sich.
Danke für die Übersetzung. Also wir sind 10 Leute in der Produktion tatsächlich und dann eben auch Fahrer, Reinigungskräfte. Mein Bruder jetzt in der Verwaltung seit früher, was mich extrem freut, weil ich mich dann wieder mehr aufs Backen konzentriere.
Was ja mega cool ist, dein Bruder ist gelernter Krankenpfleger, richtig?
Alte Pfleger,
ja.
Und genau.
Ist jetzt bei dir geil.
Der hat richtig viel mit Bäckerei zu tun.
Mega, richtig gut.
Ja, aber der ist einfach vom Typ her sehr strukturiert und das Ganze, also wer selbstständig ist und das hört, der wird mir zustimmen, das ganze Verwaltungsgedöns drumherum ist einfach so viel und du kommst gar nicht mehr zum Backen. Und klar, natürlich, mir macht das auch Spaß, ein bisschen mehr zu machen, als jetzt nur zu backen, in Anführungszeichen, aber bei 37 Mitarbeitern sind halt auch viele Themen einfach jeden Tag auf dem Tisch, die extrem viel Zeit und Kraft kostet, die dir dann einfach an wichtigerer Stelle fehlt.
Aber was mich immer sehr freut, ist, wenn ich unterwegs bin und ich sage immer so inkognito mich mit Leuten unterhalte und die dann immer so, also über Bäckerei halt so, und man hört immer so, ja, da kriegen wir einen Untermünchen, das ist super, da muss man hinfahren. Und ich sage dann meistens immer nett erstmal, dass ihr uns kennt. Ich finde es immer so, ja, lass sie erstmal erzählen, ich finde es super, ja.
Ja,
aber weißt du, dann fährst du samstags vorbei und die Schlange ist so ewig lang und dann denke ich immer so, oh, lohnt sich das? Ja, doch, das lohnt sich. Und das ist dann schon irgendwie immer cool so, ja. Das macht schon Laune, ja.
Das ist echt schön. Also es ist tatsächlich so, dass es unheimlich viele Leute gibt und das finde ich eigentlich das Begeisternde.
Ja.
Die Lust haben auf Qualität.
Ja, voll.
Die Lust haben auf Genuss, die Lust haben auf geile Backware und weißt du, wir haben das Rad auch nicht neu erfunden und bei uns ist alles so mega viel Handwerk und es ist nicht jeden Tag alles immer 100% gleich. Man sieht einfach, dass viel Handarbeit dabei ist und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb, haben die Leute einfach Lust drauf. Und so wie du sagst, ja, samstags ist die Schlange ziemlich lang. Und wir haben schon alles Mögliche in die Wege geleitet, damit wir das besser abfließen lassen können, in Anführungszeichen. Also wir haben schon Bänder aufgestellt im Laden, damit die Leute, dass mit die Schlange ein bisschen geleitet ist. Oder ja, man kann jetzt auch vorbestellen und schon unter der Woche bezahlen, dann muss man es nur abholen.
Ach cool,
und dann kann man es quasi hinter dem Kaffee abholen und so.
Cool.
Und das macht einfach schon Spaß. Einfach zu sehr, wie gesagt, auch in Backhäusern mit den Leuten einfach über solche Dinge überhaupt sprechen zu können. Was macht Qualität aus? Wo kriege ich gute Rohstoffe her? Das macht einfach schon mega viel Spaß.
Ja, ist cool. Ja, mega. Cool. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir zwei uns entschlossen haben, das hier zu machen.
Weil wir
beide eine Begeisterung haben für gutes Essen.
Ja.
Ich eher im Verbrauch, du im Hersteller.
Ich auch im Verbrauch. Also.
Ja, gut. Und ich mache jetzt hobbymäßig, stelle ich es her. Und ja. Ich glaube, dass wir da beide schon echt uns cool ergänzen und dass wir da echt coole Synergie, glaube ich, entwickeln können.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, wir haben uns echt coole Sachen auch für die zukünftige Folge überlegt. Ich glaube, das wird echt gut, oder?
Ja, glaube ich.
Wollen wir da mal noch kurz einen kleinen Einblick geben? So.
Genau, also wir haben uns ja überlegt, dass wir einfach jede Woche eine Folge machen.
Mhm.
Das war jetzt so die Einstiegsfolge.
Genau, ja.
Dass wir so alle 3 bis 4 Folgen einen Gast da haben, wo es einfach nicht jetzt nur speziell ums Backen geht, sondern allgemein ums Thema Genuss. Ja, so die nächste Folge einfach mal ganz bei die Basics anfangen, also Rohstoffe.
Ja.
So, das darf mit, also für mich fängt Qualität halt schon bei den Rohstoffen an.
Absolut.
Ja. Wo kriege ich gute Rohstoffe her? Was sind überhaupt gute Rohstoffe? Mhm. Regionalität, auf was muss ich achten? Das sind so Themen, die einfach, denke ich, wichtig sind.
Mhm.
Und dann geht es weiter, wenn ich dann anfange, irgendwie meinen Teig zu machen, auf was muss ich da achten? Von der Teigtemperatur über die Knetzeit.
Knete an sich ist ja ein unfassbares Thema.
Ja, also. Ja.
Also ich daheim komme mit meinem mit meiner Knetmaschine, wo ich immer gedacht habe, die hat 4,8 Liter Fassungsvolumen, komme ich echt immer an meine Grenze, wo ich immer denke, so, das schnörkelt sich dann immer schön hoch.
Ja.
Jetzt darfst du mal schnörkeln übersetzen.
Schnörkelt sich hoch, also das läuft so hoch, das wandert so
der Knethage hoch. Genau, das wandert den Knethage hoch und dann zieht die Maschine aus wie die Sau und ich muss immer putzen ohne Ende.
Ja,
und das ist auch ein unfassbar spannendes Thema. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Du hast mir kurz in einem Gespräch erzählt, dass du eine Kundin, glaube ich, hast, die wirklich alles von Hand knetet noch.
Genau, also was ich ja bei den Seminaren quasi bei uns in der Bäckerei immer wieder erlebe, ist, dass ich wirklich so die Probleme und Herausforderungen so im von Leuten, die daheim backen, erlebe und auch die verschiedenen Knetmaschinen dann. Und da war tatsächlich eine Kundin jetzt im letzten Backhaus, die gesagt hat, sie knetet alles von Hand.
Ja, die muss ja ein riesen Bizeps haben. Das ist schon anstrengend.
Also. Ja, wobei es gibt da verschiedene Techniken.
Geht ja, noch,
genau. Also ich glaube, dass die eher so in dem Bereich backen hat. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt einen Brezelteig von Hand knetet.
Das ist schon heftig.
Aber das ist schon spannend. Also ich habe ja auch bei meinen Schwiegereltern, die haben meinen eigenen Hof.
Ja.
Da habe ich auch 2-3 Mal geholfen beim Brotbacken, bevor ich meine eigene Bäckerei hatte, habe ein bisschen mehr Zeit gehabt.
Ja.
Und die haben so eine uralte Knetmaschine, wo quasi nur der Kessel sich dreht und der Knethauke selber steht einfach nur. Also die ist irgendwie von 1950 oder so oder
okay, krass.
Wahrscheinlich noch älter. Ja. Also es gibt schon unheimlich viele verschiedene Knettypen.
Und da gibt es einen Vorteil?
Nein.
Das ist nichts.
Das ist irgendwie nicht so prickelnd, die Maschine, weil auch die Kneterwerbung relativ hoch ist. Also die dreht sich wahnsinnig schnell. Die Teigtemperatur auch total unterschiedlich ist. Also das habe ich noch nie erlebt. Also unter ist er total kalt.
Ach was,
und oben ist er warm. Also es ist ein bisschen crazy.
Es gibt einen Grund, warum es die Maschine entwickelt wahrscheinlich. Also ich glaube schon. Okay. Witzig. Okay, interessant. Geil. Nee, und ich glaube auch, ich als Hobbybäcker habe immer wieder interessante Fragen. Kürzlich im Supermarkt stand ich da vorm Regal, vorm Mehlregal und dachte mir, wie viel krasse Mehlsorte es eigentlich gibt und für was ist das Richtige? Also, bestes Beispiel, meine Frau, die Anne, sagt immer Dinkelmehl. Also, warum nimmst du immer Weizen für Pizza oder so, mach doch Dinkelmehl. Ist es denn wirklich besser? Ich glaube, das kannst du mir als Fachmann besser beantworten.
Sehr spannende Frage.
Auf jeden Fall. Wie du auch kürzlich mal gesagt hast, es ändert sich ja auch immer so ein bisschen. Also, ich kann die Mehle schon ersetzen.
Ja. Also, ich bin immer ein Freund davon, auch beim Backen ist es ein bisschen anders wie beim Kocher. Beim Kocher kann man ja immer ein bisschen, da kann man eher improvisieren als beim Backen. Da muss schon eher, muss man mehr nach Rezepturen arbeiten. Aber ich bin trotzdem ein Freund davon, ermutige eigentlich meine Backkursteilnehmer immer dazu, selber kreativ zu werden, zu improvisieren, auch mal Mehle auszutauschen. Ja. Wichtig ist halt, dass man dann ein bisschen weiß, was passiert, wenn ich Mehle austausche, aber es geht schon.
Ja, wir hatten in der Lockdown-Zeit hatte mir ein Online-Koch Event, so mit einem bekannten Koch, den du auch kennst. Und da haben wir Kässpätzle gemacht und ich habe ihn gefragt, so, hey, du, ich habe kein Weizenmehl, kann ich auch ein Dinkelmehl nehmen. Und dann hat er gesagt, du, ist doch scheißegal, nimm du, was du willst.
Also, ja.
Bums.
Ja.
Aber ich glaube, das ist beim Kochen schon immer anders wie beim Backen, gell?
Das ist schon. Ja, schon. Also ein Spätzleteig, ich glaube, da macht es keinen Unterschied, Weizenmehl oder Dinkelmehl.
Ja.
Aber genau, beim Backen ist es nochmal ein bisschen anders. Aber wie gesagt, man kann schon da durchaus auch kreativ sein, oder? Sollte man, das macht es ja auch letztendlich erst aus. Aber man sollte halt wissen, was passiert, wenn ich Dinkelmehl statt Weizenmehl nehme, auf was muss ich achten.
Und das ist halt mega spannend und ich glaube, das ist halt cool, wenn wir darauf Antworten geben können.
Genau.
Das ist mega. Ich freue mich da total drauf. Und ich denke, lass uns nicht noch länger unglaublich in die Länge ziehen. Ich glaube, für heute war es das einfach, oder?
War es schon?
Ja, oder? Oder hast du noch was zu sagen?
Nee. Glaub nicht.
Ich denke, das war jetzt ganz gut. Ich glaube, wir sind schon echt lang und herzlichen Glückwunsch alle, die bis hierher zugehört haben. Und folgt uns auf jeden Fall, hört uns weiterhin zu. Wir haben wirklich spannende Themen
am Start. Auf jeden Fall.
Und ich denke, also wir sind heiß wie ein Backofen. Wir haben wirklich Bock. Und ich glaube, das wird...
Es wird auch seriöser, die nächste Folge, oder?
Auf jeden Fall, klar.
Wird seriöser?
Nee, wir versuchen es.
Also Podcast Nachtschicht auf jeden Fall. Abonniere unter alle...
gängige Formate.
Kanäle. Ja,
genau.
Nachtschicht, warum eigentlich Nachtschicht?
Ein Bäcker arbeitet nachts.
Richtig.
Und dann war das irgendwie, wir hatten noch andere Vorschläge, aber Nachtschicht ist doch, kommt irgendwie schnittig daher und
ich finde,
das passt. Das passt einfach zum Backpot.
Ja, das ist schon was Besonderes, nachts zu arbeiten. Also ich hatte vor ein, zwei Jahren mal einen Reporter nachts tatsächlich da,
von
der Handwerkszeitung und er hat gesagt, er kommt auf jeden Fall. Ich habe gesagt, wir fangen halt um 12 Uhr an, gell?
Ja.
Er kommt um 12 Uhr. Und für den war das voll... Das Erlebnis irgendwie, für uns ist das so normal. Aber klar, das ist das große Vorurteil des Bäckerberufs.
Also ich meine, machen wir uns jetzt vor, meins war es nie.
Erzähl.
Nein, also das ein oder andere Mal selten habe ich verschlafen. Und das war, und ich, das ein oder andere oft mal. Und ich muss immer dazu sagen, ich bin ja so 20 Kilometer von der Bäckerei aus, habe ich weggewohnt. Und du hast mich das öfteren mal angerufen. Mhm. Da bin ich schon echt erschrocken, als dann immer Ingmar Grimmer auf meinem Handy stand. Wann haben wir angefangen? Wir haben
um drei.
Und damals, meistens um 2:50 kam dann ein Anruf. Ja. Dann liegt man halt noch im Bett und dann muss man aber Gas geben. Das war schon echt spannend.
Und nachts ist halt die Zeit knapp, also es muss halt alles fertig werden und das ist dann schon mal sehr ärgerlich. Aber du, das passiert jedem.
Ja,
also passiert mir heute auch, meine Mitarbeiter klingeln mich auch ab und zu mal raus.
Das ist noch normal, gell? Das passiert halt. Passiert.
Ja. Das kann man auch niemand verübeln.
Zeit, es ist halt einfach menschlich, glaube ich, ja.
Da gibt's auch die eine oder andere Anekdote, die man da sicher erzählen könnte.
Auf jeden Fall.
Diese Verschlaferei.
Auf jeden Fall, das wird gut. Wir haben viel im Gepäck. Wir können echt viel erzählen. Wir haben echt tatsächlich eine gemeinsame Geschichte, die wir echt auch schön das ein oder andere, glaube ich, vielleicht erwähnen können.
Einfließen lassen,
genau. Aber wir werden versuchen, den Fokus auf gutem, seriösen Inhalt zu halten.
Auf jeden Fall.
Aber ich denke, es macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben beide Lust drauf.
Ja.
Vielen Dank, würde ich sagen, oder?
Ich danke dir.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.